Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das sind die Themen von heute. Die Zentralbanken senken in einer gemeinsamen weltweiten Aktion die Leitzinsen. Bei einem Flugzeugabsturz im Himalaya sterben 18 Menschen, darunter 12 Deutsche. Sämtliche Blutproben der olympischen Athleten werden noch einmal auf Doping untersucht. Zusehen, wie die Finanzkrise langsam die Wirtschaft abwirkt, wollen sie nicht. Also verabredeten sich die wichtigsten Notenbanken der Welt zu einem gemeinsamen Schritt und senkten die Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt, damit der Handel mit Krediten wieder in Fahrt kommt und sich die Lage stabilisiert. Die Banken reagierten erleichtert, die Börsen blieben nervös.
Börsenschluss in Frankfurt und den Maklern steht die Skepsis ins Gesicht geschrieben. Am Morgen gehen die Aktienmärkte rund um den Globus auf Talfahrt. Am Mittag steigt der DAX kurzkräftig an und sackt dann doch wieder ab.
Ja, die Stimmung ist natürlich sehr angespannt. Alle sind hier sehr unter Stress. Und solche Einbrüche und solche Verwerfungen hat keiner von denen am Parkett je erlebt, die im aktiven Dienst sind.
Die Notenbanken wollen mit ihrer Zinssenkung ein Signal setzen. Billigere Kredite für Unternehmen und Verbraucher, damit die Wirtschaft nicht stagniert. Wir sagen den Verbrauchern in Europa, dass wir als Notenbank für sie da sind, dass sie uns vertrauen können und dass wir für stabile Preise sorgen werden.
That we will deliver price stability in the medium term.
Wir müssen ja alles daran setzen, damit die Realwirtschaft von der Finanzmarktkrise möglichst wenig betroffen ist. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass Vertrauen aufgebaut wird.
Trotzdem, die Prognosen für die deutsche Wirtschaft sind eher pessimistisch. Der Internationale Währungsfonds erwartet, dass die Konjunktur 2009 stagniert. Beispiel BMW. Der Autobauer meldete heute Absatzeinbrüche, 30% in den USA, gut 16% in Nordwesteuropa im Vergleich zum Vorjahr. Und der deutsche Bankkunde, der vertraut offenbar immer mehr seiner Sparkasse nebenan. Hier in Düsseldorf wurde in etwas mehr als einer Woche so viel Geld angelegt wie sonst in einem knappen halben Jahr.
In den letzten 9 Handelstagen waren das insgesamt 200 Millionen Euro. Und die verteilen sich auf alle Kundengruppen, auf den Privatkunden genauso gut, auf den institutionellen Kunden, als aber eben halt auch auf den Firmenkunden, sei es der kleinere Handwerker oder eben halt ein großes DAX-Unternehmen.
Andere flüchten sich in Gold. Wie hier in Berlin bilden sich vor Edelmetallhändlern lange Schlangen. Allerdings gibt es für Goldbarren und Münzen inzwischen Lieferengpässe. Es suchen eben viele nach einer krisenfesten Anlage.
Ja, da bleiben Fragen an meinen Kollegen von der Frankfurter Börse, Franz Zink. Die Senkung der Leitzinsen sollte ja die Talfahrt der Aktienkurse stoppen. Warum ist das nicht passiert?
Ja, wenn Notenbanken ihre Leitzinsen senken, dann ist das ja erstmal kein ermutigendes Zeichen, denn es zeigt an, dass die Wirtschaft Probleme hat und Hilfe braucht. Und deswegen hat diese Zinsaktion nicht für Beruhigung gesorgt, sondern letztlich nur aus der Kurstalfahrt ein wenig das Tempo herausgenommen. Statt mit 8% Minus endete der DAX nur noch rund 6% im Minus. Diese Zinssenkung sollte sie von den Notenbanken auch als vertrauensbildende Antwort auf die Banken- und Finanzkrise gedacht gewesen sein. Tja, dann ist sie erst einmal ungehört.
Die Zinssenkung, wird sie denn wenigstens der Wirtschaft helfen?
Darauf zielt die Zinssenkung in der Tat ab, weil es sich immer deutlicher abzeichnet, dass die Finanzkrise auf die Wirtschaft weltweit ausstrahlt. Es war sicherlich kein Zufall, dass der Internationale Währungsfonds IWF gerade heute sagte, dass sich die Weltkonjunktur abkühlt, der Aufschwung zum Stillstand kommt, einige Länder sogar mit einem Abschwung zu rechnen hätten. Aber solange Banken, Anleger, Sparer, Verbraucher ihr Geld aus Mangel an Vertrauen zusammenhalten und solange die Wirtschaft, die Firmen das aus denselben Gründen tun, solange können solche Zinssenkungen der Weltwirtschaft auch nicht auf die Beine helfen.
Danke, dass Sie uns das erklärt haben, Franz Zink an der Frankfurter Börse. Auch in Großbritannien wurden die Leitzinsen gesenkt, doch die Regierung dort geht noch weiter und pumpt große Summen in ihr Finanzsystem. Außerdem sollen 8 der größten Banken teilverstaatlicht werden. Ungewöhnliche Zeiten erfordern unkonventionelles Handeln, heißt es zur Begründung für das spektakuläre Rettungspaket.
Es ist ein dramatischer Tag in London, auch für den britischen Finanzminister. Alistair Darling versucht schon am frühen Morgen, noch vor Börsenöffnung, die Märkte zu beruhigen mit Steuergeld für Banken. Wir haben uns mit den größten Banken des Landes geeinigt, dass sie ihre Kapitalbasis mit unserer Hilfe erhöhen. Und wir garantieren Kredite zwischen diesen Banken. Für umgerechnet 65 Milliarden Euro will der Staat Vorzugsaktien der größten Banken kaufen, eine Teilverstaatlichung. Weitere 260 Milliarden sollen Banken vom Staat leihen können. Damit will die Regierung sicherstellen, dass Banken ihren Kunden Geld leihen und die Wirtschaft des Landes nicht zum Stillstand kommt. Ich möchte den Menschen versichern, dass wir alles tun, um sicherzustellen, dass ausreichend Geldzufluss vorhanden ist für Hausdarlehen und Kleinunternehmen, trotz der schwierigen Zeiten. Börsianer begrüßten das. Die Aktienkurse einiger Banken erholten sich etwas. Allerdings sei die Welt damit nicht wieder in Ordnung. Der Kern der Bankenkrise wird damit wohl gelöst. Das wird in den nächsten Wochen wohl auch für Banken auf dem Kontinent gelten. Aber wir werden gleichwohl eine Rezession erleben als Folge der internationalen Kreditkrise. Das Rettungspaket ist ein außergewöhnlicher Schritt. Aber dies sind außergewöhnliche Zeiten, sagt die Regierung. Und die Alternative, dass die Banken und die heimische Wirtschaft zusammenbrechen, wäre schlimmer und die Kosten für den Steuerzahler größer gewesen.
Wenn Sie wissen wollen, wo Ihr Erspartes sicher ist, lohnt sich ein Blick ins Internet. Auf heute.de bieten wir Ihnen einen Schwerpunkt zur Finanzkrise. Ein Experte der Verbraucherzentrale erklärt, was jetzt von Gold und anderen Anlageformen zu halten ist. Eigentlich konnten sich deutsche Arbeitnehmer im zweiten Quartal dieses Jahres über kräftige Lohnsteigerungen freuen. Unterm Strich hatten sie allerdings weniger im Portemonnaie. Denn die Inflation hat das Plus von 2,8% buchstäblich aufgefressen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozentpunkt stärker als die durchschnittlichen Bruttolöhne. Horst Seehofer gilt derzeit als das stärkste Pferd im Stall der CSU. Jetzt soll der 59-Jährige noch Bundesagrarminister die Partei in einer Doppelfunktion aus der Krise führen. Der Parteivorstand nominierte ihn einstimmig als neuen CSU-Chef. Die Landtagsfraktion kürte ihn zum Kandidaten für das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten. Dort ist er allerdings nicht ganz unumstritten. 16 der 92 Abgeordneten verweigerten ihm ihre Stimme.
Wie ein strahlender Sieger kam der neue starke Mann der CSU heute Morgen nicht an. Horst Seehofer wirkte angespannt.
Wie fühlen Sie sich heute?
Ich habe schon besser geschlafen.
Die Vorahnung war berechtigt. In der CSU-Fraktion war Seehofer zwar als einziger Ministerpräsidentenkandidat übrig geblieben, bekam aber einen kräftigen Dämpfer. 16 Abgeordnete verweigerten ihm die Zustimmung. Erklärungsversuche.
Sie wissen selbst, welche Diskussionen stattgefunden haben, auch zwischen verschiedenen landsmannschaftlichen Teilen, zwischen parlamentarischen Gruppen. Ich betrachte dies als völlige Natürlichkeit. Und dass dann Abgeordnete sich heute so entscheiden, da habe ich überhaupt kein Problem damit.
Im politischen Berlin gab es heute erst einmal Vertrauensvorschuss.
Ich kenne Horst Seehofer sehr gut und bin deshalb zutiefst davon überzeugt, dass wir auch prima miteinander zusammenarbeiten werden.
Ich bin sicher, dass er ein Interesse daran hat, dass die Koalition jetzt auch erfolgreich weiterarbeiten kann.
Heute auch nur mit etlichen Gegenstimmen wiedergewählt, der CSU-Fraktionsvorsitzende Georg Schmid. Er galt als angezählt, weil er das besonders strenge bayerische Rauchverbot durchgesetzt hatte. Das will die CSU offenbar wieder entschärfen.
Klar ist, dass wir beim Rauchverbot Fehler gemacht haben, dass das korrigiert wird.
Die Turbulenzen in der CSU sind noch lange nicht beendet.
Er sollte sie zu einer Bergtour in den Himalaya bringen. Doch der Flug in den Nordosten Nepals endete für 18 Menschen tödlich. Unter den Opfern 12 Deutsche, die Reisegruppe eines Münchner Veranstalters. Nur der Pilot überlebte. Die Propellermaschine verunglückte am Flughafen Lukla in der Nähe des Mount Everest.
Nur wenige Meter vor der Landebahn schlug die Unglücksmaschine auf und ging sofort in Flammen auf. Viele Nepalesen eilten zur Unglücksstelle. Wirklich helfen konnten sie nicht mehr. Zum Zeitpunkt der Landung herrschte in Lukla dichter Nebel. Möglicherweise haben die Piloten deshalb nicht bemerkt, dass sie den Flughafen zu tief anflogen. Das Flugzeug ist direkt bei dem Versuch zu landen aufgeschlagen. Es hatte den Bereich des Flughafens schon erreicht. Der Anflug auf Lukla gilt als einer der gefährlichsten der Welt. Die abschüssige Landebahn ist nur 500 Meter lang und liegt zwischen einer Felswand und einem steilen Abhang. Das verunglückte Flugzeug war wie hier auf diesen Archivbildern eine kanadische Maschine vom Typ Twin Otter. Ein Flugzeug, das für Starts und Landungen auf extrem kurzen Bahnen besonders gut geeignet ist. Von Kathmandu aus war die Gruppe zu dem rund 150 Kilometer langen Flug nach Lukla gestartet. Der Flughafen in knapp 3000 Metern Höhe war der Ausgangspunkt für ihre Tour in die Berge rund um den Mount Everest.
Also es war ein klassisches Trekking in die Everest-Region. Die gesamte Dauer war bei 2,5 Wochen und die Gruppe war auf dem Weg dorthin.
Sowohl die Fluggesellschaft Yeti Airlines als auch der Flugzeugtyp gelten als zuverlässig. Gefährlich bleibt der Flug nach Lukla dennoch. Reiseveranstalter raten Touristen, die genug Zeit mitbringen, deshalb die Strecke in mehreren Tagen mit dem Auto zurückzulegen.
Russland hat seine letzten Truppen aus dem georgischen Kernland abgezogen. Das georgische Innenministerium bestätigte, dass alle Soldaten die sogenannten Pufferzonen verlassen haben, 2 Tage bevor die Frist der EU abläuft. Am Morgen räumte die Armee einen strategisch wichtigen Stützpunkt in Kalareti an der Grenze zu Südossetien. Ein Rückzug aus den abtrünnigen Provinzen Südossetien und Abchasien selbst ist nicht geplant. Dort will Russland auf Dauer mehr als 7.500 Soldaten stationieren. Der Ton im US-Wahlkampf wird immer rauer. Beim zweiten TV-Duell lieferten sich die Kandidaten der Demokraten und Republikaner, Obama und McCain, einen hitzigen Schlagabtausch zur Finanzkrise. Auf dem Gebiet der Außenpolitik warfen sie sich gegenseitig unverantwortliches Handeln vor.
Endspurt im Kampf ums Weiße Haus, 4 Wochen noch und die Welt schaut gespannt zu. Barack Obama und John McCain stellen sich den Fragen der Wähler, Bürgersprechstunde in Nashville. Was habe ich von dem Milliardenpaket, das beschlossen wurde, will Oliver Clark wissen. Wegen der Gier an der Wall Street, antwortet McCain, haben Menschen wie Sie einen hohen Preis bezahlt. Wir werden Ihnen jetzt direkt helfen. Der nächste Präsident muss Sie und andere Hausbesitzer schützen. Das Hilfspaket ist der Anfang. Wir müssen Bürger retten, nicht nur Banken. John McCain liegt das Format. Immer wieder geht er direkt auf die Leute zu und auf Obama los. Senator Obama lag falsch beim Irak, er lag falsch, als Russland Georgien angegriffen hat. In seiner kurzen Karriere hat er Sicherheitspolitik nicht verstanden. Wir haben keine Zeit für Training on the job.
We don't have time for on-the-job training, my friend.
Senator McCain sagt, dass ich Dinge nicht verstehe. Das stimmt. Ich verstehe nicht, wie wir in ein Land einmarschieren konnten, das nichts mit den Anschlägen vom 11. September zu tun hatte, während Osama Bin Laden und Al-Qaida anderswo Trainingscamps betreifen, um uns anzugreifen. Das Format war ein Heimspiel für John McCain und er hätte einen klaren Sieg gebraucht, um die Dynamik dieses Wahlkampfes umzudrehen. Das ist ihm sicher nicht gelungen. Barack Obama hat souverän gewirkt und gepunktet, gerade auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Nach Umfragen hat Barack Obama seinen Vorsprung ausgebaut. John McCain läuft langsam die Zeit davon.
Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an einen japanischen und 2 amerikanische Forscher, Osamu Shimomura, Martin Chalfie und Roger Tsien. Die 3 Wissenschaftler wurden für die Entdeckung eines Proteins ausgezeichnet, das Quallen leuchten lässt. Das kann auch beim Erkennen von Krankheiten helfen. Wird das Protein zum Beispiel an Krebszellen angeheftet, werden die Geschwüre im Körper sichtbar. Die Lkw-Maut auf deutschen Autobahnen soll teurer werden. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Stärker als bisher soll die umstrittene Autobahngebühr nach dem Schadstoffausstoß und der Zahl der Achsen gestaffelt werden. Durchschnittlich steigt die Maut ab 1. Januar von 13,5 auf rund 16 Cent pro Kilometer. So sollen 800 Millionen Euro zusätzlich für Verkehrsprojekte in die Kasse kommen. Zum Radsport, der im Dopingsumpf zu versinken droht. Nach den letzten Enthüllungen dort geht jetzt allerdings auch anderswo das Zittern los, Rudi.
Ja, genau. Radprofi Stefan Schumacher war ja durch eine neue Überprüfungsmethode positiv auf das Blutdopingmittel Zera getestet worden. Jetzt hakt auch das Internationale Olympische Komitee nach und will alle Dopingproben der Olympischen Spiele von Peking nachuntersuchen. Das sind fast 5000.
Auf Martial Tsouji und seine Mitarbeiter schaut nun die Sportwelt. Im Lausanner Anti-Doping-Labor treffen die Tage etwa 5000 eingefrorene Dopingproben aus Peking ein, die mit neuen Testmethoden erneut untersucht werden sollen. Das hat das IOC heute beschlossen.
Es gilt die Null-Toleranz-Politik. Und deswegen tun wir genau das, was wir vorher angekündigt haben, nämlich die Proben noch einmal zu testen.
Der Grund: seit den Spielen hat sich viel getan in der Dopinganalytik. In Peking versprach das IOC einen harten Anti-Doping-Kampf und es wurden auch so viele Kontrollen durchgeführt wie nie zuvor. Doch nur wenigen wie der Ukrainerin Blonska wurde Verbotenes nachgewiesen. Allerdings testete man während der Spiele nicht auf einige der modernsten Dopingmittel, wie das IOC dem ZDF bestätigte. Auch das ausdauersteigernde EPO-Mittel Zera stand nicht auf der Liste gesuchter Substanzen. Ein Bluttest darauf wurde erst nach den Spielen entwickelt. Dem deutschen Radprofi Stefan Schumacher wurde dieser als einem der ersten zum Verhängnis. Während der Tour hatte er das verbotene Mittel benutzt. Aber es drohen dem Radsport noch weitere Enthüllungen. Wir sind im Besitz ernstzunehmender Hinweise auf Fälle von Eigenbluttransfusionen bei der Tour. Um wen es sich dabei handelt, werden wir wohl erst später sagen können. Auch hierfür wird gerade ein Test entwickelt, der den Betrug nachweisen kann. Das große Reinemachen im Sport hat eben erst begonnen. Zahlreiche Dopingsünder könnten in den nächsten Wochen von den Forschern entlarvt werden.
Zwei Spiele in 5 Tagen, das ist das Programm für die Fußballnationalmannschaft in der WM-Qualifikation. Samstag gegen Russland und Mittwoch drauf gegen Wales. Bundestrainer Joachim Löw hat den Konkurrenzkampf erhöht und fordert von jedem Spieler vollen Einsatz, auch im Training. Klingt ganz nach Schluss mit lustig.
Der Bundestrainer setzt seine Spieler gezielt unter Druck, lässt häufiger und intensiver üben als sonst. Gegen den stärksten Gruppengegner fordert Löw extreme Motivation und Konzentration. Er will im Training die Spannung so hochhalten und so anheizen, dass seine Spieler gegen Russland möglichst mit Tunnelblick auflaufen.
Ich denke, wir müssen es ganz einfach auch letztendlich schaffen, wenn wir in Dortmund da unten durch die Kabine laufen oder von der Kabine runter durch den Gang, dass die Spieler nicht mehr wissen, bei welchem Verein sie spielen und welches Auto sie fahren, sondern absolute Konzentration.
Löw verspürt wenig Lust, den Ernst der Lage zu überspielen.
Ja, das war der Sport, Petra.
Danke, Rudi. Und wir haben jetzt noch, wie jeden Mittwoch, die Lottozahlen für Sie.
Sie lauten 5, 9, 11, 13, 30, 39. Die Zusatzzahlen 43 und die Superzahl 3. Die Gewinnzahlen im Spiel 77, 2, 1, 5, 1, 8, 2, 1. Und die Super 6, 3, 0, 0, 7, 3, 1. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Nachlesen können Sie alle Zahlen im ZDF-Text auf Seite 557.
Die Sonne macht sich morgen zwar noch rar, aber der goldene Oktober steht schon in den Startlöchern, sagt Inge Niedek. Im Heute-Journal mit Marietta Slomka, der Start als Banker. Welcher Weg führt aus der Finanzkrise? Das war's von uns. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.
Guten Abend. Das Wetter war heute noch so ein bisschen unentschieden und schwankte so zwischen dichten Wolken im Westen mit etwas Regen, teilweise aber auch Sonne und dann auch wieder Nebel und Hochnebel. Aber in der Sonne, Sie sehen es, da gab es schon 21 Grad. Das war doch schon beachtlich. Und die Tiefs werden sich auch weitgehend verziehen. Ein paar Restwolken bleiben noch, aber dann wird unser Wetter mehr von Hochs bestimmt und wir können uns auf ein paar goldene Oktobertage freuen. Heute Nacht fällt aber aus den Restwolken über uns hier und da noch etwas Regen. Im Osten, so von Brandenburg bis nach Ostbayern, wird es zum Teil klar und da bildet sich dann im Laufe der Nacht Nebel und vor allen Dingen unter den Wolken, da bleibt es relativ mild heute Nacht. Und morgen dann haben wir ein ähnliches Bild wie auch in der Nacht. Wir haben also immer noch so diagonal diese Wolken über uns. Anfangs vielleicht noch ein paar Regentropfen im Nordschwarzwald, dann auch zum Teil im Nordosten noch etwas Regen. Aber sonst, sowohl im Nordwesten als auch im Südosten, nach Nebelauflösung ein freundlicher Tag. Und die Temperaturen, die liegen so zwischen 20 Grad im Süden und an der Küste sind es so 12 bis 16 Grad. Und die Temperatur ist noch steigerungsfähig in den nächsten Tagen. Dazu freundliches Wetter, morgens Nebel, nachmittags Sonne und erst am Sonntag im Norden und Westen wahrscheinlich wieder ein paar Regentropfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.